Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu besprechen von Nightwatch, Demons Are Forever. Was für ein Titel. Ich bin Estu und heute an meiner Seite ist der Rino. Hallo.
Hallo, hallo.
Rino, dieser Titel, Demons Are Forever, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der ist halt so brachial. Ich finde das auf der einen Seite schon irgendwie ganz geil, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Was sagst du dazu?
Ich finde, das passt in dem Sinne, dass das ja eine Fortsetzung ist, die jetzt 30 Jahre später gemacht wird. Und ich finde, zwischen Forever und 30 Jahren ist wahrscheinlich nicht viel Unterschied.
Weise gesprochen, mein Lieber, weise gesprochen. Wenn ihr euch jetzt denkt, 30 Jahre Fortsetzung, habe ich was verpasst? Ja, habt ihr. Nämlich 1994 war es, feierte der Film Nachtwache Nightwatch von Ole Bornedal seine Premiere und das war damals so einer der ersten größeren, ja, dänischen oder skandinavischen Thriller, der es auch außerhalb seiner Landesgrenzen geschafft hat. Der Ole Bornedal hatte noch 3 Jahre später das Remake gedreht, Freeze, Albtraum, Nachtwache mit Hugh McGregor und Nick Nolte. Das ist dann natürlich dann noch ein bisschen bekannter gewesen, einfach weil es ein Hollywood-Film war. Aber Nachtwache hat so einen gewissen Kultstatus und hat eben auch noch eine Karriere angefangen oder angestartet, nicht nur die von Ole Bornedal, sondern auch vom Hauptdarsteller Nikolai Coster-Waldau. Und wo kennen wir den her? Rino, der
uns Game of Thrones!
Jetzt kannst du. Richtig. Richtig. Immer die ultimative Antwort und nicht bald so einfach Game of Thrones. Es wird vermutlich richtig sein, genau.
Ja, kennt man ihn sonst
Jamie
noch?
Lannister,
kennt man ihn sonst noch von, ich weiß nicht, weil sonst ist es jetzt auch wieder eher ein bisschen ruhig geworden. Ich habe das Gefühl, es war ruhig nach Nightwatch und gut. Ne, die Wellen, die der geschlagen hat, die sind ja jetzt auch nicht irre groß. Ja. Und seitdem auch wieder so ein bisschen.
Also tatsächlich hat er halt eben auch viel natürlich im skandinavischen Kino gemacht. Er hat Black Hawk Down.
Okay.
Das war halt noch vor, hier, wie heißt es jetzt, Game of Thrones. Er war auch in Königreich der Himmel dabei. Und natürlich dann nach Game of Thrones oder während Game of Thrones Headhunter, das war noch eine skandinavische Sache. Dann dieser Horrorfilm Mama, die Schadenfreundinnen war er noch mit dabei und Gods of Egypt. Gut, das lassen wir besser raus. Aber er hat schon eine interessante Karriere gemacht. Mir wird auch immer empfohlen, dieser Shotcaller, dieser Gefängnisfilm, den es, glaube ich, auch gerade auf Netflix gibt. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Und zuletzt dieser God is a Bullet, der sehr zwiespaltig aufgenommen ist. Aber ich glaube, dass der Nikolai Coster-Waldau schon eine sehr bemerkenswerte Karriere gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch echt schön, dass er trotz internationalem Fame immer noch dem skandinavischen Kino anscheinend treu geblieben ist. Und auch der neue Nightwatch-Film, also das Original ist ja auf Dänisch und auch der neue Film jetzt ist ebenfalls auf Dänisch. Das fand ich sehr schön, ihn da nochmal in seiner Originalstimme und Originalsprache, Muttersprache auch zu hören.
Ja. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den im Originalton auf Deutsch synchronisiert gesehen habe. Ich meine auch Originalton mit Untertitel. Ich vergesse das immer so schnell. Das ist ganz schlimm bei mir. Wer wird denn oft gefragt und muss dann echt ganz tief in meinen Gedanken kramen. Und ich meine, ich habe den auch OMU gesehen. Ihr könnt den übrigens bald im Kino sehen, nämlich am 16. Mai startet der offiziell in den deutschen Kinos. Der lief auch, glaube ich, vor ein paar Wochen schon auf irgendeinem Ableger vom Fantasy Filmfest. Ist auch schon seit ein paar Monaten fertig, lief also auch international schon auf diversen Filmfestivals. Aber, wie gesagt, bald auch ganz regulär in den deutschen Kinos. Jetzt müssen wir vorab, glaube ich, eine Sache ganz schnell noch erledigen. Und zwar, wir müssen uns ja darauf einigen, lieber Rino, wie weit wollen wir spoilern? Und zwar nicht den zweiten Teil, sondern den ersten Teil. Und ich hätte da einen Vorschlag zu machen, nämlich, dass wir beide ganz kurz sagen, wie wir den ersten Teil finden, warum wir ihn gut, schlecht oder mittelmäßig finden. Und dann können alle die, die den nachholen wollen, dann Pause machen, sich ihn angucken und dann zurückkommen. Oder halt eben dann einfach weiterhören. Weil ich finde, wir müssen, glaube ich, schon ein paar Sachen in der Besprechung zu Teil 2 erwähnen, die den ersten Teil ein bisschen spoilern.
Ich habe mir überlegt, als ich die Zusammenfassung so ein bisschen runtergeschripselt habe hier, habe ich gedacht, kann man das irgendwie runterschreiben überhaupt, ohne den großen, das große, die Lösung und alles vom Original zu verraten. Und ich dachte, nee, geht bestimmt nicht. Und dann habe ich es aufgeschrieben und doch, es geht schon irgendwie. Also man könnte zumindest noch irgendwie die Synopsis einmal kurz machen, ohne dass zu viel verraten wird. Danach, um über den Film an und für sich zu reden, macht's, glaube ich, keinen Sinn, nicht zu spoilern, weil der so direkt drauf aufbaut, auf dem, was im ersten Teil passiert ist, dass ich glaube, dass da schon eine Spoilerwarnung für den ersten Teil doch nötig sein wird. Es macht auch keinen Film Sinn, groß, glaube ich, den Film zu sehen, wenn man den ersten gar nicht kennt. Oder? Was meinst du?
Ja. Aber es ist halt echt schwer. Also du hast ja, weil du ein kleiner Streber bist, den ersten Teil nochmal kurz vor der Kinosichtung des zweiten angeguckt. Und ich habe die letzte Sichtung von Teil 1, ist jetzt bei mir auch schon
ziemlich. Aber du hast ihn
schon eine gewisse Zeit. Ich habe ihn gesehen. Es gab sogar hier und da ein paar Momente, wo mir wieder klar wurde, worauf die sich beziehen. Zum Beispiel gibt es eine kurze Sequenz im zweiten Teil, wo halt so eine Lampenverkleidung abgenommen wird und da sind halt Motten drin. Und ich wusste genau, worauf sich das bezieht. Aber wenn du den ersten Teil halt nicht kennst, dann ist das wirklich einfach nur eine Szene, wo du dich fragst, ja, okay,
was. Also es gibt halt auch keine Zusammenfassung vom ersten Teil irgendwie vorher. Nicht wirklich. Ich glaube, man kann sich das schon zusammen puzzeln. Es ist jetzt nicht komplett unmöglich, aber es wird einem jetzt nicht extra leicht gemacht, sagen wir es so.
Also ich hatte das Glück, dass ich den Film mit jemandem gesehen habe, der den ersten Teil nicht gesehen hat. Und der meinte nachher auch, man merkt wohl schon, also es war seine Meinung, dass es hier und da ein paar Sachen gibt, die der Film nicht erklärt. Aber er hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er da komplett wie so ein Ochs vom Berg stand und nichts verstanden hat. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt einfach mal sagen, werde ich jetzt einfach meinen Moderatorenjob hier ernst nehmen. Und das heißt, ich bin hier derjenige mit der Kontrolle und werde einfach sagen, wir beide, lieber Rino, sagen jetzt in aller Kürze, warum wir den oder wie wir den ersten Teil finden. Und dann können wir uns endlich mal darum kümmern, was wir zu Nightwatch Demons Upriver zu sagen haben. Deswegen, Rino, Nightwatch Teil 1, 1994, gut, schlecht, mittelmäßig.
Gut. Okay, weiter. Nee, gut, aber nicht überragend fantastisch, aber doch in dem, was er macht, sehr kompetent, sehr atmosphärisch und stimmungsvoll. Der Hauptkniff ist ja dieses Szenario von dieser Nachtwache. Du sitzt da alleine in der Gerichtsmedizin, glaube ich, ist es, ne? Und in der Gerichtsmedizin gibt es natürlich auch eine Leichenhalle. Und das ist dein Studentenjob, da nachts einfach zu sitzen und zu gucken, dass nichts passiert. Oder wenn was passiert, dann den nötigen Leuten Bescheid zu sagen. Aber alle vergewissern nicht, es passiert schon nichts. Ist noch nie was passiert. Und dann passiert was. Und das ist einfach ein sehr schönes Setup und ein sehr schönes Szenario. Und das funktioniert ganz hervorragend. Jetzt die Einzelheiten des Plots und so weiter und so fort finde ich nicht irre weltbewegend, auch nicht irre kreativ oder besonders unfasslich oder so. Aber es ist ein gelungener, gut gemachter, erst recht halt für einen europäischen Film, ein Thriller, der richtig einen dran hält, würde ich sagen.
Also ich weiß noch, dass ich den damals echt hervorragend fand. Ich mochte halt vor allem seine Atmosphäre, weil der ist halt schon als Thriller ganz klar verortet, aber der hat auch eine relativ gute Dosis schwarzen Humor, was diese skandinavischen Filme oft haben. Er nahm sich auch nie so ernst, aber immer ernst genug, dass man auch mit den Figuren mitgefiebert hat. Mit den Jahren, also ich weiß noch, bei der letzten Sichtung kam ich eher ein bisschen ernüchtert raus und habe den so abgespeichert als, der ist schon wirklich sehr, sehr gut, aber ich glaube, der wirkte halt 94, als dass noch alles so ein bisschen frisch war, wirkte der noch besser. Nichtsdestotrotz, das Setting, wie du schon gesagt hast, ist toll. Das nutzt er auch wirklich ganz hervorragend. Und auch von mir deswegen ganz klar, wenn euch Nightwatch Demons Upriver interessiert, dann sehe ich keinen Grund für euch, warum ihr für euch vorher nicht mal den ersten Teil angucken solltet.
Würde
weil
ich machen, ja.
Der ist, und da komme ich auch schon mal gleich, ich werfe so einen kleinen, wie soll ich so, Foreshadowing in den Ring, der ist auch besser als die Fortsetzung, meiner Meinung nach. Und warum das so ist, also das ist zumindest meine Meinung, der Rino wird es dann gleich dann auch bestimmt erklären, wie er zu der Zahl 2 steht, das werden wir jetzt klären. Und lieber Rino, du kannst uns jetzt mal kurz sagen, jetzt Tacheles, Nightwatch, Demons Are Forever, worum geht's?
Also 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films, in denen der junge Nachtwächter Martin in die dunklen Ereignschaften einer Mordserie gezogen wird, die Dänemark erschüttert, in denen ein unbekannter Täter Frauen ermordet, sich an ihnen vergeht und sie skalpiert. Und das in dieser Reihenfolge, glaube ich, entdeckt die Tochter Martins, ihrerseits Studentin in der Gerichtsmedizin, genau was er früher gemacht hat, im Nachlass ihrer verstorbenen Mutter Kalinka Zeitungsausschnitte über den damaligen Fall. Sie wusste also vorher nicht Bescheid über die ganze Geschichte ihres Vaters. Um ihren Vater aus seiner Abwärtsspirale aus Arbeitslosigkeit und Depression wachzurütteln, aber auch um ihre eigene Neugier zu stillen, entschließt sie sich, den Mörder, der nun eingewiesen in einer geschlossenen Psychiatrie ist, zu konfrontieren und die Begegnung auf ihrem Handy aufzunehmen und sie ihrem Vater zu zeigen, dass diese Hülle von einem Menschen, die da noch so vor sich hin existiert, das ganze Leid nicht wert ist. Aber damit weckt sie nur die Erinnerung und den Blutdurst in dem Mörder und die Mordkette geht plötzlich weiter, obwohl der Mörder immer noch in seiner Zelle sitzt.
Ja, vielen Dank. Ich habe, wie gesagt, die letzte Sichtung des ersten Teils ist schon bis was her. Aber eine Sache, die für mich eigentlich abgespeichert war, ganz klar, ist, dass der Täter überführt wird und dass es halt eben dieser Kommissar ist, Würmer, gespielt von
Richtig. Uwe Pilgaard.
Und ich hatte das Finale so in Erinnerung, dass der erschossen wird. Und zwar auch in der Hinsicht erschossen wird, dass relativ klar ist, der ist tot. Also,
ja,
das war meine Erinnerung.
Es ist jetzt nicht komplett geredconnt, dass er überlebt. Man sieht nicht, wie irgendwie die Beerdigung stattfindet und eingebuddelt wird und Dreck auf die Leiche des Mörders geworfen wird. Aber es war eindeutig so gemeint, ja.
Ja, aber du siehst ja auch nicht, wie Hans Gruber unten aufschlägt bei Die Hard. Und trotzdem bist du sehr sicher, dass er tot
weiß
ist. Und
man's?
So ähnlich war das. Du hast recht, Hans Gruber hat Engelsflügel bekommen und ist dann aufgestiegen. Was ich damit sagen möchte, es hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Ich fand es nur irgendwie, also der Film hat sowas, wie soll ich das ausdrücken? Der hatte hin und wieder sowas, was dezent Freches, weil er oft so auf Fragen wie, wieso ist das so, einfach geantwortet hat mit so, ja, ist er.
Ja, das ist so ein Bonnet-Ding, also, glaube ich, weil der hat auch im ersten Sinn so ein paar Szenen irgendwie, die vom Humor irgendwie sehr eigen sind, wo ich auch denke, was ist das jetzt gewesen? Und das hat der zweite auch in den Zusammenhängen. Ich glaube, das ist einfach so ein Bonnet-Ding. Das macht er so und das ist dem wurscht.
Ja, und das imponiert mir auch stellenweise ganz gut. Mein Problem ist halt mehr, also gar nicht so sehr die Tonalität, mein Problem ist tatsächlich die Spannung des Films, weil es mich teilweise ratlos zurückgelassen hat, weil dieser Ole Bornedal wirklich es hervorragend schafft, Spannungsszenen anzuteasern, wenn es dann einmal zu der eigentlichen Spannungssequenz kommt, kommt da meistens nur heiße Luft. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen aus Spoilergründen, aber am Ende gibt es so eine Art Verfolgungsjagd. Und der Mörder macht halt während dieser Verfolgungsjagd oder dieses Katz-und-Maus-Spiel immer durchgehend ein Geräusch. Und das wird aber wirklich nicht wirklich genutzt. Das hätte man so gut einbinden können, nutzen können, der macht gar nichts draus. Und solche Momente durchzieht solche Momente gibt es im Film halt wirklich Menge, wo ich mir denke, ja, so der Anfang oder der Startschuss, der ist echt gut. Der lässt darauf hoffen, dass jetzt wirklich eine sehr intensive Spannungssequenz kommt. Aber was dann geboten wird, da saß ich da und dachte, das war's jetzt? Das ist ein bisschen enttäuschend. Siehst du es anders?
Ja, das hat mich gar nicht so gestört tatsächlich. Also es überrascht mich jetzt so ein bisschen. Ich kann es nachvollziehen durchaus, aber während ich den Film gesehen habe, hatte ich tatsächlich nicht das Gefühl. Eher im Gegenteil. Ich fand, er hat dann die so ein bisschen klischeehafte Spannungsmomente, hat er total geil in dem Sinne auseinandergenommen und ein bisschen dekonstruiert. Auch ich erinnere ohne groß zu spoilern an eine Szene, wo ein Charakter versucht, das rettende Handy zu greifen, das ein bisschen außer Griffweite ist. Und dann kommt einfach Siri, bitte ruf Dingsbums an. Und damit ist es gelöst. Und ja, so läuft halt. Das ist aber auch die einzige, die mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, wo ich dachte, wow, da wird so eine ganz klischeehafte Spannungsszene wird richtig schön aufgelöst.
Ja, also gerade die Szene mit dem Handy, das ist schon die habe ich auch als Dekonstruktion wahrgenommen. Und ich hätte mir halt gehofft, dann mach es halt richtig.
Ja,
also dann mach halt diese Dekonstruktion halt durchgängig. Aber das hat er halt nicht gemacht. Der sprang auf, für mein Empfinden, halt immer wieder so umher zwischen, gut, ich mache jetzt einen, in Anführungszeichen, klassischen Thriller, ich mache ein klassisches Sequel, ich dann wiederum versuche ich halt irgendwelche Sachen auch zu dekonstruieren. Natürlich gibt es auch immer wieder Verweise auf den alten Film und, das sollte vielleicht auch gesagt werden, ich finde, dass der Film auch durchaus eine gewisse Metaebene hat. Das ist kein Film, der die vierte Wand durchgängig durchbricht und auch kein Film, der überironisiert seine Handlung verhandelt. Aber zum Beispiel die Hauptrolle, das ist ja die Emma, die Tochter von Martin, wird halt gespielt von Fanny Leander Bonnedal. Das ist die Tochter des...
Nepotismus!
Ja, genau, wie es ist ja skandalös.
Richtig schlimm.
Die das auch gut macht. Also das soll jetzt keine Kritik an der werten Dame sein.
Nein, ich finde sie auch sick.
Aber man merkt halt schon, dass da immer wieder auch Momente drin sind, wo Bornedal eigentlich gar nicht so viel über den Film oder seine Figuren erzählt, sondern vielleicht auch ein bisschen über sich selbst und über die Leute, die mitmachen. Gerade wenn in einer Sequenz halt Nikolai Coster-Waldau und Kim Bodnia, der ja auch im ersten Teil dabei waren, einfach mal so abends in ein leeres Fußballstadion gehen und da ein paar Fußbälle gegen Ratten kicken. Das hat schon so ein bisschen wie was von einem melancholischen Metakommentar. Das ist alles da drin. Mein Problem ist aber, das ist so, alles ist so ganz nett, aber es ist alles nicht so komplett durchdacht. Es wirkt wie so ein Flickwerk. Und da muss ich sagen, ich kam am Ende raus und hatte jetzt keine schlimme Zeit, Gott bewahre. Das ist kein furchtbarer Film. Aber ich dachte mir, okay, da ist jetzt irgendwie alles drin und gar nichts, aber hat mir nichts gegeben.
Würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, ich würde das sagen, wenn ich da mehr erwartet hätte, aber ich habe mich dann relativ schnell, glaube ich, damit gut getan, dass ich hier einen Thriller präsentiert kriege, der jetzt auch nicht wahnsinnig große Sprünge macht und das, was er dann präsentiert hat er eigentlich ganz gut und kompetent gemacht. Es gibt auch immer, es ist ja auch die Reihe der Verdächtigen ist jetzt nicht allzu groß, das Ensemble ist jetzt nicht irre riesig, das heißt, man hat's relativ schnell so eingeschränkt, es können jetzt nur noch die sein und das macht er dann, da versucht er dann doch noch das Maximum so ein bisschen rauszuholen, das finde ich auch ganz gut. Ganz aufgehen tut's irgendwie nicht, weil sich auch mir nicht ganz alle Zusammenhänge jetzt komplett entschlossen haben. Da gibt's diese Kinderfotos und diesen Red Herring Figur, die irgendwie, wo ich nicht sicher war, was jetzt nachdem alles offen ist, was jetzt genau der Zusammenhang war. Aber vielleicht muss ich den einfach nochmal sehen und dann liegt's an mir. Aber während des Films ist mir davon jetzt nicht wirklich was negativ aufgefallen. Ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, okay, das ist halt so ein bisschen so ein Thriller halt, wie gibt's halt am Laufmeter. Also vor allem in Buchform oder so. Das ist so ein Flughafenlektüre so ein bisschen.
Was ich halt so schade finde, ist, wenn es halt so wäre, dass der nicht andauernd mir präsentiert, was alles in Anführungszeichen möglich gewesen wäre. Weil der hat ja einfach ein horrendes Potenzial.
Ja, das
alleine, wie du schon gesagt hast, diese Sequenz mit dem Handy, dieses Dekonstruieren. Ich mag das. Ich mag es, wenn Filme ihre Genres oder ihre eigene Legacy so ein bisschen dekonstruieren. Aber dann müssen es halt für meinen Geschmack auch richtig durchziehen. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber in der Hinsicht ist Nightwatch Demons Are Forever so ein bisschen, ja, ich mache hier mal ein bisschen was, aber dann mache ich es hier wieder nicht. Und das fand ich sehr schade, weil, und das meine ich wirklich, der hat halt so viel Potenzial. Das tat mir so leid. Am Ende, wie gesagt, diese Spannungssequenz, dieses Katz-und-Maus-Spiel, da war Potenzial en masse drin. Mhm. Das wäre vermutlich eine der spannendsten Szenen der letzten Jahre gewesen. Aber er macht halt nichts draus. Und ich bin mir, seitdem ich das gesehen habe, so komplett unsicher und verunsichert auch. Hat er das vielleicht ein bisschen absichtlich gemacht? Oder wusste er es nicht besser? Weil der Film halt durchaus auch hin und wieder so Sachen drin hat, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, der Ode Bornedal ist ja auch ein lustiger Typ. Vielleicht trollt er auch ein bisschen das Publikum. Denn da sind halt Szenen drin. Ich meine, ich bin kein Logikfetischist. Ich bin auch keiner, der sich darüber aufregt, dass in einem Slasher das Opfer die Treppe hochläuft statt nach draußen. Ja, das ist mir egal. Aber es gibt halt wirklich Momente, wo ich denke, das kann doch jetzt nicht wirklich passieren. Mhm. Also das kann nicht euer Ernst sein. Und ich kann es natürlich nicht beweisen. Aber so von meinem Gefühl her, von meiner Perspektive, wirkte der Film stellenweise auch ein bisschen so, als ob Ole Bornedal so ein bisschen so hinter der Kamera sitzt und sich da total bespaßt, weil er weiß, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die das gucken werden, sich darüber aufregen, was für eine seltsame Mist da passiert. Das
kann durchaus sein. So wie der Humor in den beiden Filmen läuft, würd's mich nicht wundern. Also ja. Echt nicht.
Kurze Frage. Ich weiß gerade nicht, welche FSK der hat. Ich meine, er hat eine FSK 16. Und der erste Teil war ja auch schon... Ja, er war jetzt kein Blutfest, aber hatte schon so seine 1-2 Szenen. Ja. Wo würdest du jetzt die Fortsetzung verorten? Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin mit einer ganz großen Kunstblut-Aversion, würde ich den Film aushalten oder würde ich dann die ganze Zeit nur mit Händen vom Gesicht da hocken?
Nicht die ganze Zeit, aber da werden schon Kehlen durchgeschnitten. Also Blut durchaus. Was weniger ist, ist die, im ersten Teil fand ich die sehr explizit, halt diese sexuelle Gewalt. Die findet nicht mehr statt. Mhm. Also da gab es eine Szene zumindest im ersten Film, die wirklich heftig ist, was das angeht, und sowas haben wir nicht mehr.
Ist auch sehr bezeichnend. Also nicht, dass ich sage, ich vermisse das, den Film, aber nee. Es ist schon sehr bezeichnend, dass das im Original noch in Anführungszeichen machbar war.
Da war es halt auch Teil des Plots, ne? Unter anderem, was auch eine Szene ist, die der vorhergeht und die es möglich macht, wo ich auch denke, oh Gott, was ist das denn jetzt? Wo sie Sex haben in der Leichenhalle. So, okay, ist das was passiert? Ich bin mir nicht sicher. Aber genau, in die Richtung geht's eigentlich nicht mehr. Aber sonst ist es schon ordentlich. Was ich auch noch relativ heftig fand, und wo ich nicht ganz sicher war, wie glücklich ich damit bin, quasi. Und da frage ich mich, was du dazu sagst, ob du dich auch so gefühlt hast, war, dass ich zumindest am Anfang ein bisschen fand, dass sie die Darstellung von im Prinzip psychisch kranken Menschen doch ein bisschen nicht so aktuell ist, oder? Oder was meinst du?
Ja, ich muss halt auch dazu sagen, ich finde es für meinen Gusto gar nicht mal so schlimm, wenn solche Krankheiten falsch dargestellt werden. Gerade in einem Film wie Nightwatch, der dir eigentlich auch nie suggeriert, dass er dir jetzt besonders authentisch oder realistisch ist, weil, wie gesagt, da passieren halt Sachen in dem Film. Also, wenn dieser eine Typ, sag ich mal, aus dem Krankenhaus fliegen kann, auf eine sehr seltsame Art und Weise, da ist es für mich okay. Ja. Aber das stimmt. Man sollte halt wirklich nicht erwarten, dass dieser Film einem die Wahrheit erzählt über psychische Erkrankungen. Letztlich ist es halt ein Film, der auf eine gewisse Art von Effektivität ausgelegt ist. Und das schafft er auch ganz gut. Diese eine Figur, die du meinst, die halt eben psychisch, ich nenne sie mal einfach labil ist, die ist auch mehr Werkzeug für die Handlung, als ob sie wirklich einen Charakter
hat. Also es ist schon so ein bisschen eine Instrumentalisierung. Aber was ich dann witzig fand, ist, dass tatsächlich, es gibt dann eine Stelle, da wird ja die Emma, die Hauptdarstellerin, tatsächlich drauf angesprochen. Und einmal, da gibt's eine Gegenüberstellung, und da wird gesagt, sag mal, du kannst doch hier nicht einfach einbrechen und dich für jemand anderen ausgeben und psychisch kranke Menschen beschimpfen und ihnen ins Gesicht spucken. Und da endlich sagt's mal jemand, dachte ich da in dem Moment.
Man darf auch nicht vergessen, dass der erste Teil ja damals auch schon provokant war, weil er ja auch gezeigt hat, wie Leute, die halt so in ihrem Tagesjob halt mit Leichen zu tun haben, wie die halt teilweise mit Leichen umgehen. Ne? Jetzt nicht, dass sie die irgendwie schänden oder sowas, aber dass sie halt auch ihre dummen Witze
Mangel, machen. Hast du Mangel ja hier an Respekt, auch. Ja.
Ja, ich finde, das ist gar nicht mal so ein Mangel. Wenn du halt wirklich die ganze Zeit damit umgeben bist, dann passiert das, glaube ich, irgendwann automatisch.
Das ist halt normaler Arbeitsalltag dann irgendwann. Ne?
Ja. Also die sehen wahrscheinlich da auch gar nicht mehr die Toten oder die Menschen. Das sind halt einfach,
um es
ganz grob zu sagen, einfach Objekte.
Ja, musst du halt auch abschalten irgendwie, damit du das überhaupt aushältst, glaube ich. Also, ja.
deswegen ist das, also ich kann Leute verstehen, die das wurmt und die damit Probleme haben. Ich für meinen Teil denke mir, ja, ganz ehrlich, ich habe halt auch jahrelang im sozialen Bereich gearbeitet, auch mit Behinderten. Hm. Und ich will nicht sagen, dass das für mich Objekte waren, aber irgendwann musst du halt auch eine gewisse Distanz einfach lernen zu wahren. Und von daher ist das, finde ich das jetzt nicht so.
Nee, ich finde es auch nicht in dem Sinne schlimm. Ich fand es halt gut, dass es dann nachher noch drauf hingewiesen wurde im Prinzip. Also der Film weiß das. Und erwähnt's auch einmal kurz, ich find's aber in dem Prinzip so ein bisschen spannend, dass die Diskussion, die es auch gibt um den Mörder und so in Schweigen der Lämmer und sowas, da ist jetzt der Film nicht weitergekommen, sagen wir es mal so.
Ja.
Muss er auch nicht. Muss er natürlich auch nicht. Aber am Anfang war es mir so ein bisschen, bin ich damit d'accord oder ist mir das jetzt unangenehm? Und dann kam der Punkt, wo der Film einmal selbst kurz die Lampe drauf strahlt und dann war so, okay, gut, dann ist es in Ordnung.
Ich hätte noch eine Frage, weil diese Emma hat ja auch Studentenfreunde. Ja. Eine davon wird gespielt von Alex Hock Andersen, den kennen viele noch aus Vikings. Und ich finde diese Darstellung von Emmas Studienfreunden oder Kommilitonen, die war okay, die war ganz nett, weil auch da halt Ole Bornedal auch gerne mal mit den Erwartungen spielt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, rückblickend hätte ich diese Freundesklicke nicht wirklich gebraucht. Wie war es?
Ach, es ist halt so eine Parallele zum ersten Film. Da gibt's ja die Szene 1:1 wieder, wie sie dann im Café oder im Restaurant sitzen und miteinander quatschen. Deswegen sind die da und danach auch um so ein bisschen einen Twist noch in die Nachtwache-Geschichte reinzubringen, die meiner Meinung nach im zweiten Film jetzt ein bisschen unterbenutzt ist. Also ich hätte diese Spannung über die Nachtwache und so, dieses da sitzen und warten, dass was passiert, wird da ein bisschen getwistet und kriegt dadurch so ein bisschen, zieht's den Kürzeren, finde ich. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Nichtsdestotrotz, die Darstellerin von der zweiten Kollegin von Maria finde ich absolut besten Charakter im ganzen Film und habe riesen Spaß gehabt mit ihr. Richtig gut. Die ist mit dem Oliver Tree Topfschnitt und dann hinten lang ganz großartig. Richtig gut.
Falls ihr euch wundert, ja, Rino ist unser Hausinterner Hairstylist und Frisurenexperte. Genau. Den holen wir immer ran, wenn es um Frisuren geht. Aber du hast da einen Punkt gerade genannt, den ich auch gar nicht am Zettel hatte, aber da hast du absolut recht. Ich finde nämlich auch, dieses Leichenhallen-Setting ist halt großartig. Das war vor 30 Jahren großartig und ist auch heute großartig. Und sie machen echt wenig draus. Also wirklich sehr wenig.
Nee, damit ist auch der Nightwatch-Titel so ein bisschen irreführend. Das ist ein Teil der Story, aber zu kleiner, finde ich.
Ja, doch. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein sehr akkurater und auch sehr großer Kritikpunkt, weil dieser Setting ist halt, das wird auch noch so unverbraucht, auch wenn man eigentlich so viele Leichenhallen in den Film und Serie schon gesehen hat, aber das war auch mit immer so die stärksten Momente im Original, wenn er einfach da durchgegangen ist und du hast halt in der Fortsetzung halt auch so diese Momente, wo sie sich halt so, ich sag mal, sich selbst so eine Mutprobe auferlegt und irgendwelche Räumlichkeiten reingeht, wo aber gesagt wird, tu das besser nicht, weil da sind die, Anführungszeichen, schlimmen Leichen drin, aber es ist auch so eine Art so Pflichterfüllung, so eine Pflichtübung. So, das ist das Mindeste, was wir machen müssen. Das haben wir abgehakt. Und jetzt können wir uns wieder um den eigentlichen Plot kümmern. Und da muss ich auch sagen, da war ich dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht.
Was allerdings schön war, war diese ganzen Settings und die Szenerien aus dem ersten Film jetzt nochmal wiederzusehen, weil sie haben das offensichtlich wieder an den gleichen Drehorten gemacht. Also gibt's dieses Gebäude, das erkennt man halt wieder, das ist genau das. Das ist dieses Kabäuschen, wo Martin drin sitzt im ersten Teil, das kommt im zweiten halt auch wieder exakt gleich vor, bis auf die Lampe, die du schon erwähnt hast, mit den Faltern drin. Das eine Foto da von dem, wer war das nochmal? Ich glaube, das war ein Killer aus dem 19. Jahrhundert, irgendwie sowas. Das ist da auch immer noch genau dasselbe. Und das ist sehr schön wieder so inszeniert, dass das wirklich exakt das Gleiche ist. Und man erkennt diese Hallen und alles wieder. Viel von dem alten Cast ist dabei. Der Arzt zum Beispiel ist wieder da. Eben Kim Bodnia ist wieder da. das fand ich dann auch schön an der Szene im Fußballstadion. Irgendwie fühlte sich das auch so ein bisschen an wie eine Wiedervereinigung so ein bisschen der beiden Schauspieler mehr. Also auch so wieder das Meta-Ding mehr, weil sonst macht die Szene nicht viel Sinn. Aber da hat man so ein bisschen irgendwie die Freude rausgemerkt, dass Nikolai Coster-Waldau und Kim Bodnia wieder zusammenspielen. Ich weiß nicht, ob sie das in der Zwischenzeit schon wieder getan haben, aber es fühlte sich so an, als wäre es das erste Mal wiedersehen. Und das ist auch so ein Faktor von dem Film, glaube ich, der halt einfach ein bisschen zieht.
Ich kann auch sagen, ich habe mich auch gefreut, Paprika Steen wiederzusehen, die jetzt nicht im Vorgänger dabei war, aber die kenne ich halt aus ganz. Die spielt in zwei meinen Lieblingsfilmen mit Adams Äpfel und das.
Ah ja.
Da hab ich ja ein Herz. Ansonsten bin ich tatsächlich jetzt auch leer, was mich angeht. Hast du noch irgendetwas, was du zu Nightwatch Demons Up River loswerden möchtest, oder bist du auch der Meinung, es ist Fazitzeit?
Ich glaube, wir kommen langsam auf die Fazitzeit, aber da fällt mir noch zum ersten Teil noch die Adams-Äpfel-Connection auch nochmal aus, weil Ulrich Thomsen da auch ganz kurz drin ist, ne? Weißt du noch? Der hier einer von den beiden Prüglern in der Kneipe.
Ja, Ulrich Thomsen spielt ja jetzt auch bei dem neuen Uwe Boll-Film mit, deswegen weiß ich, was ich von der Karriere von ihm halten soll, deswegen ja.
Oh nein, was macht er? Oh Gott, ja. Schade, im neuen Film ist er nicht mehr drin. Das ist eine der Rollen, die nicht wieder auftauchen, leider. Aber sonst sind irgendwie so fast alle wieder ein bisschen da. Und also wenn man ein bisschen Nostalgie hat mit dem alten Film, dann wird man da bedient beim neuen. Und ich finde es tatsächlich ganz, ganz clever gelöst, wie diese Fortsetzung 30 Jahre später nicht nur gemacht wird, sondern halt auch 30 Jahre später stattfindet und der Teil funktioniert.
Ja, also bei mir ist es halt einfach so, der Film hat wirklich so, ich nenne es mal so Sprenkel, wo er wirklich so richtig glänzen kann. Aber was für mich so die Sichtung erschwert hat, ist diese Unentschlossenheit, zwischen Unterwanderung und Erfüllung von Erwartungen. Und das machte den Film durchaus interessant, aber halt nicht besonders fesselnd für mich. Es ist jetzt kein furchtbarer Film, und wenn ihr da draußen richtige Nightwatch-Ultras seid, Leute, 16. Mai ab ins Kino, da gibt's keine Alternative für euch. Aber ich für meinen Part war dann doch eher ein bisschen, ja, ich bin mir unsicher, war ich enttäuscht oder war ich mehr ernüchtert? Weil auch wenn ich den Vorgänger mochte, letztlich war es mir egal, wie der Film jetzt wird. Ne? Mhm. Mich hat er nicht so erreicht wie jetzt dich oder vielleicht auch hoffentlich auch viele andere. Aber es ist, wie gesagt, es ist kein furchtbarer Film. Man merkt auch stetig, finde ich, dass da irgendwie auch Hintergedanken im Spiel waren und nicht nur Hintergedanke der Marke nach 30 Jahren noch ein bisschen Cash upgraben.
Warum nicht? Das auf keinen Fall. Das glaube ich nicht.
Da steckte schon eine künstlerische Vision auch hinter. Das finde ich, das merkt man schon. Ja, dann kann ich sagen, freue ich mich in 30 Jahren mit dir über Nightwatch.
Das ist ja die gute Frage.
Devils Are Forever?
Weiß ich nicht. Wie kann man denn... es kommen ja jetzt nicht wirklich Dämonen vor, deswegen... Oh, Spoiler.
Oh, das war jetzt ein harter Spoiler. Harter Spoiler. Also wenn ihr euch jetzt beschweren wollt über Rino, dann könnt ihr das überall dort tun, wo es Podcasts und Likes gibt. Nämlich überall dort gibt es auch den Tele-Stammtisch. Ihr könnt aber auch direkt einen Kommentar hinterlassen unter unserer Website www.tele-stammtisch.de. Einfach Hashtag Rino der Arsch hat alles gespoilert und wir werden darauf eingehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Wie gesagt, Nightwatch Demons Are Forever ab 16. Mai in den deutschen Kinos. Ich sage tschüss und Rino, dir gebührt das letzte Wort.
Genau, Nightwatch 3 Entwürmung kommt dann in 30 Jahren. Unbedingt auch anschauen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.